Mensch Jesus. Das Thema habe ich euch mitgebracht und auch, es kommt bestimmt gleich wieder, ja, unser Plakat dazu. Mensch Jesus, das steckt drin. Wir wollen uns dieses Jahr ganz intensiv damit beschäftigen, wer war denn der Mensch Jesus? Wie ist Jesus aber auch anderen Menschen begegnet? Wie war Jesus mit Menschen unterwegs? Wir lesen in der Bibel ganz viel davon, dass er mit seinen Jüngern unterwegs war. Deshalb auch die beiden Menschen, die hier durch die Natur laufen und unterwegs sind. Jesus ist auch heute noch mit Menschen unterwegs. Auch das steckt in unserem Jahresthema. Wir Menschen heute und Jesus miteinander unterwegs. Es steckt aber auch drin in dem Thema, wie haben Menschen auf Jesus reagiert? Wie reagieren Menschen heute auf den Namen Jesus und auf Geschichten von Jesus? Wie erzählen Menschen von Jesus, mit dem sie unterwegs sind? Ich finde, Jesus ist ein total spannender Mensch. Wir können so viel von ihm lesen und vieles davon ist so bereichernd, allein die Geschichten, alleine von ihm zu lesen, wie er mit Menschen umgegangen ist, zu lesen, wie er seine Gottesbeziehung gelebt hat, zu lesen, wie Jesus gebetet hat, wie er Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Jesus ist immer besonders auf Menschen zugegangen. Und durch die Bibel hinweg und durch die Geschichte hinweg gibt es unglaublich viele Bezeichnungen dafür, wer Jesus und wie Jesus ist. Meine Kollegin Helena, die vor allem mit den Kindern arbeitet, die hat da mal Anfang des Jahres eine Sammlung von Bezeichnungen für Jesus gemacht. Einige davon stehen wortwörtlich so in der Bibel. Einige davon sind in der Kirchengeschichte entstanden als Bezeichnungen für Jesus und wiederum andere können wir aus Geschichten ableiten. Ein paar davon habe ich euch mitgebracht. Sie hat nämlich bis, ich glaube, ungefähr 50 Bezeichnungen gefunden. Das wäre ein bisschen viel. Ein paar möchte ich euch aber gerne mitgeben. Jesus, Friedefürst, wundervoller Ratgeber, Licht der Welt, guter Hirte, König, Lamm Gottes, Menschensohn, Messias, Freund, Knecht, Retter, leidender Diener, Christus, Bräutigam, Nächstenliebender, lebendige Hoffnung, Rebell, Eckstein, Immanuel, Weg, Wahrheit und Leben. Über jede dieser Bezeichnungen könnte man eine eigene Predigt halten oder einen Diskussionsabend gestalten oder eine Bibelarbeit gestalten. In jedem dieser Begriffe steckt so viel von Jesu Wesen, mit dem man sich beschäftigen kann. Ich möchte heute zwei Eigenschaften von Jesus in den Mittelpunkt stellen, die in meiner Glaubensbiografie eine große Rolle gespielt haben. Ein Punkt von Jesus, der mich vor allem zu Beginn meines Glaubenslebens beschäftigt hat und eine Eigenschaft von Jesus, die mich vor allem die letzten paar Jahre sehr begleitet. Ungefähr im Jahr 2012, da war ich so 16, 17 Jahre alt, bin ich in den CVJM gekommen und habe dort Jesus und Gott als lebendiges und liebendes Gegenüber kennengelernt. Damals war, wenn man es so sagen möchte, meine Bekehrung zu Jesus, zu einem Leben mit Jesus. Und das, was mich am Anfang so von Jesus begeistert hat, was mich in den Begegnungen mit Jesus so sehr an ihn gebunden hat und zu ihm gezogen hat, war, dass ich ihn als liebenden Jesus entdeckt habe und kennengelernt habe. Den Jesus, der an meiner Seite steht, der mit mir geht, der mich in keiner Lebenssituation alleine lässt. Der Jesus, der in den traurigen Momenten neben mir sitzt und mich tröstet, mir Menschen an die Seite stellt, die mich trösten. Der Jesus, der mich durch die Selbstzweifel hindurchträgt, was, glaube ich, gerade für Jugendliche, was ich ja damals noch war, ganz wichtig ist zu erleben. Jesus ist derjenige, der auch in den Zweifeln, in den Selbstzweifeln drin steckt. Ich habe meine ersten Begegnungen mit Jesus so gehabt, dass ich Jesus als den Hirten erlebt habe, der mit mir geht und an meiner Seite steht, der sich um mich kümmert und der meine Bedürfnisse kennt und meine Sehnsucht danach, geliebt zu sein und mir das zeigt, dass ich geliebtes Kind Gottes bin. Das war für mich so der wichtigste Teil dessen am Anfang meines persönlichen Glaubens, dass ich mich zu Jesus bekannt habe und gesagt habe, ja, Jesus, mit dir will ich mein Leben gehen. Und das ist auch heute noch immer noch was, was mich trägt, gerade in den schwierigen Zeiten. Auch heute noch begegne ich im Lobpreis, im Gebet oder im Gespräch mit anderen Christinnen und Christen diesen liebenden Jesus, der mich auch heute noch bewegt und der auch heute noch ganz, ganz wichtig ist, wenn ich glaube, für mich persönlich, aber auch wenn ich anderen Menschen von Jesus erzähle. Das war so meine erste Begegnung mit Jesus. Deine erste Begegnung mit Jesus, das, was dich am Anfang von Jesus so begeistert hat, war vielleicht was ganz anderes. Und in der Bibel können wir durchaus lesen, dass Jesus den Menschen unterschiedlich begegnet ist, in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen und sie so, ja, zu sich gezogen hat. Und über die Jahre hinweg, mittlerweile bin ich fast 30, habe ich unterschiedliche Eigenschaften von Jesus kennengelernt. Und immer wieder haben mich diese Eigenschaften ein Stück näher an ihn herangezogen. Immer mehr habe ich gemerkt, wie begeisternd und wie besonders Jesus ist. Eine Eigenschaft von ihm war mir anfangs allerdings extrem unsympathisch. Da dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass Jesus auch so ist. Er ist doch ein liebevoller Gott, der nur das Beste für mich und alle seine anderen Kinder will. Wie kann es sein, dass in der Bibel auch so eine Geschichte steht? Das ist die Geschichte von der Tempelreinigung. Die hat mich anfangs extrem herausgefordert, als ich das bewusst gelesen habe und mich dann intensiver damit beschäftigt habe. Die Tempelreinigung, das ist eine Geschichte, die in allen vier Evangelien vorkommt. Also in Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Das ist nicht bei vielen Geschichten so. Aber dadurch können wir davon ausgehen, dass diese Geschichte nicht ein Hirngespinst von irgendjemandem war, sondern Jesus wirklich in den Tempel reingegangen ist und rumgeschrien hat und Tische umgeworfen hat. Ich möchte euch gleich über die Geschichte aus dem Matthäusevangelium vorlesen und das einmal kurz in den Kontext setzen. Was ist vorher passiert, was passiert danach? Jesus ist kurz vorher nach Jerusalem eingeritten, auf einer Eselin, und viele Menschen haben ihm Palmzweige hingelegt, und er ist eingeritten als der Messias nach Jerusalem. Einige andere Menschen, vor allem Menschen aus der religiösen und auch politischen Führungsriege, waren nicht so begeistert davon und haben immer mehr konkrete Pläne geschmiedet, ihn festzunehmen und zu kreuzigen. In diese Situation reitet Jesus also in Jerusalem ein. Viele, die ihn bewundern, die ihn als den Messias, als den Sohn Gottes feiern, und andere, die sich an ihm stoßen. Und da möchte ich ansetzen in Kapitel 21, die Verse 12 bis 17. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er jagte alle Menschen hinaus, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er sagte zu ihnen: In der Heiligen Schrift steht: Mein Haus soll ein Gebetshaus als Gebetshaus bekannt sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Da kamen im Tempel blinde und gelähmte Menschen zu Jesus, und er heilte sie. Die führenden Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die Jesus tat. Sie hörten auch, wie die Kinder im Tempel laut riefen: Hosianna dem Sohn Davids. Darüber ärgerten sie sich sehr. Sie sagten zu Jesus: Hörst du, was sie rufen? Jesus antwortete: Ja. Wisst ihr denn nicht, was in der Heiligen Schrift steht? Aus dem Mund von kleinen Kindern und Säuglingen lässt du dein Lob erklingen. Damit ließ Jesus sie stehen und verließ die Stadt. Er ging nach Bethanien und übernachtete dort. Als ich die Geschichte zum ersten Mal bewusst gelesen habe, war ich sehr irritiert, weil das für mich nicht direkt in das Bild vom liebenden Jesus gepasst hat. Ein Jesus, der in den Tempel reinrennt, rumbrüllt, Tische umschmeißt und dann auch noch Menschen rausschickt, und zwar nicht freundlich. Im Evangelium nach Johannes steht sogar, dass er eine Peitsche auspackt und mit der in die Luft schlägt und damit nochmal mehr zeigt, ey, jetzt aber mal ganz anders. Jesus hat hier nicht gewaltfrei kommuniziert, sondern hat tatsächlich ziemlich gewaltvoll kommuniziert. Und ich glaube, der Grund dafür war Wut, eine immense Wut in ihm. Aber warum war er wütend? Um das zu verstehen, ist es sinnvoll, einmal über den Tempel mehr zu erfahren. Weil dass diese Geschichte im Tempel passiert, hat ganz viel damit zu tun, wie Jesus reagiert hat. Für das jüdische Volk war der Tempel der zentrale Ort der Gottesbegegnung. Und das kann man in 4 Punkten zusammenfassen. Erstens, der Tempel war der Ort der Begegnung, Entschuldigung, der Tempel war der Ort der Gegenwart Gottes auf Erden. Der Tempel ist ein Zeichen dafür, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnen möchte. Nicht fernab im Himmel, sondern mitten in der Welt. Auch das jüdische Volk glaubte nicht, dass der Tempel der einzige Ort ist, wo Gott gegenwärtig war, aber dass das der zentrale, symbolische Ort für Gottes Gegenwart auf Erden war. Zweitens, der Tempel ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Schon in der Stiftshütte, das ist der Vorgänger zum Tempel, kam es zu besonderen Begegnungen mit Gott. Mose, wenn er einging und wieder herauskam. Und auch in anderen Geschichten, in denen der Tempel eine Rolle spielt, zeigt sich, dass die Begegnung mit Gott im Tempel eine besondere Kraft hat. Zum Beispiel Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, hatte eine Begegnung mit einem Engel im Tempel, die ihn erstmal stumm zurückließ für einige Monate. Der Tempel ist also ein Ort der Begegnung mit der Gegenwart Gottes. Drittens, der Tempel war ein Ort des Opfers. Wir feiern ja heute Abendmahl und haben schon gehört, dass Jesus das größte Opfer am Kreuz gebracht hat, das wir uns vorstellen können. Und auch Jüdinnen und Juden waren der Überzeugung und sind es auch, dass Gott uns immer mehr geben kann, als wir ihm in Opfern zurückgeben könnten. Aber die Opfer waren für und sind auch heute für jüdische Gläubige ein Zeichen dafür, wir wollen Gott etwas geben, in dem Bewusstsein, dass er uns immer mehr gibt. Und viertens, der Tempel als ein Zeichen der Hoffnung auf die Erlösung, dass Gott wiederkommen wird und er Erlösung bringen wird. Der Tempel ist also in seinem ursprünglichen Sinn ein Zeichen für die Gegenwart Gottes auf Erden, der Ort der Begegnung Gottes mit den Menschen, der Ort des Opfers und ein Zeichen für die Hoffnung auf Erlösung. Wunderbar, oder? Alles total wunderbare Dinge. Zur Zeit Jesu war der Tempel aber ein bisschen anders. Der war nicht mehr nur religiöses Zentrum, wo die Begegnung mit Gott im Mittelpunkt stand, sondern er hatte auch für die römische Besatzungsmacht eine große Bedeutung erlangt. Der römische Herrscher Herodes hat sogar den Tempelberg an den Seiten noch aufschütten lassen, damit der Tempelberg noch größer wurde, damit dort noch mehr das ein Symbol war. Außerdem hat dort die Wirtschaft immer mehr an Bedeutung gewonnen. Menschen, die nach Jerusalem gekommen sind, um im Tempel zu opfern, um im Tempel Gott zu begegnen, die dorthin gepilgert sind, sind in den Tempel hinein, um dort auch Opfertiere zu kaufen. Und so eine Pilgerreise war damals schon ziemlich teuer. Und dann sind die nach Jerusalem in den Tempel hineingegangen, mussten dort sogar noch Geld wechseln, weil im Tempel eine andere Währung galt als außerhalb des Tempels. Außerhalb des Tempels galt die römische Währung, im Tempel die jüdische Währung. Und selbst heute zahlt man ja zum Beispiel am Flughafen noch ziemlich hohe Wechselgebühren. Und damals hat man eben auch Wechselgebühren bezahlt dafür, dass man überhaupt dann ein Opfertier kaufen konnte. Außerdem waren diese Opfertiere immens teuer. Und daher war es so eine Pilgerreise und dass man überhaupt im Tempel Gott opfern konnte, ihm begegnen konnte, mit einer hohen finanziellen Last verbunden. Und das konnten sich gar nicht so viele Leute leisten, weil, wie gesagt, so eine Pilgerreise an sich schon teuer ist, man ist lange unterwegs. Und ein Tier von Anfang an mitzunehmen, das man dann opfern kann, das ist ganz unrealistisch gewesen. Deshalb waren die Menschen eigentlich angewiesen darauf, dass sie im Tempel ein Opfertier kaufen konnten. Jesus schmeißt also die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel. Er hat dabei aber nichts gegen das Brauchtum an sich, das im Tempel geopfert wurde, sondern er hatte etwas dagegen, wie sich dieser Handel entwickelt hatte. Denn der jüdische Tempel war nunmehr ein großes Wirtschaftszentrum und es stand nicht mehr die Begegnung mit Gott und das Gebet im Mittelpunkt. Man kann sich das vielleicht sogar ein bisschen so vorstellen, dass es wie so eine Markthalle war, in der laut rumgeschrien wurde und ha, wir haben hier dieses Angebot und da drüben gibt es dieses Angebot und gar nicht mehr so eine heilige Stimmung von wir kommen jetzt ins Gebet war. Der Tempel hat also, abgesehen davon, dass das Gebet nicht mehr im Mittelpunkt stand, auch noch zu einem sozial ungerechten System beigetragen. Die Armen, die sich die Pilgerreise eh schon kaum leisten konnten, wurden auch noch mehr ausgenommen. Und die reichen Führungseliten und die Händler, die profitierten von dem System. Und genau an der Stelle verstehe ich, warum Jesus so wütend wurde. Anstatt dass Menschen im Tempel ungehindert Gott anbeten können und ihm begegnen können und ihm opfern können, wurden sie betrogen und ausgenommen. Jesus hat mit seiner Aktion im Allgemeinen also nicht den Tempel kritisiert, sondern erstens die Händler, die ungerecht handelten, und zweitens auch die Menschen, die in den Tempel kamen, denn er nennt den Tempel eine Räuberhöhle. Das fand ich, als ich jetzt mich mit dem Bibeltext nochmal intensiver auseinandergesetzt habe, eine spannende Beobachtung eines Bibelauslegers. Eine Räuberhöhle ist ja nicht der Ort, wo man hingeht, um die Untaten zu begehen, sondern die Räuberhöhle ist der Ort, wo die Räuber sich zurückziehen nach ihren getanen Taten. Also ist diese Kritik von Jesus auch an die Menschen, die in den Tempel gehen, dort ihre Gottesbeziehung pflegen, dort auf Heiligtun, aber außerhalb des Tempels in ihrem Alltag gar nicht mehr nach Gott fragen und dort ungerecht handeln. Er kritisiert also den Menschen, die Menschen, denen der Wille Gottes und das denen der Wille Gottes außerhalb des Tempels eigentlich egal ist. Jesus ist also wütend über die Händler und Geldwechsler, die ungerechte Preise verlangen, und über die Menschen, die im Tempel zwar ihre Opfer bringen und dort ihre Gottesbeziehung pflegen, aber im Alltag nicht mehr nach Gottes Willen fragen. Die Geschichte von der Vertreibung der Händler endet damit, dass im Tempel Menschen geheilt werden, dass im Tempel Kinder Loblieder singen. Es ging Jesus also nicht darum, den Tempel abzuschaffen oder ihn an sich in Frage zu stellen, sondern ihn wieder für den Zweck zu nutzen, für den er gedacht war, als Ort der lebendigen Begegnung mit Gott und der heilenden Gottesgegenwart. Jesus schafft durch seine Aktion, durch seinen Wutanfall Platz dafür, dass Gott angebetet wird. Dass am Ort der Gottesgegenwart Heilung passiert und dass Kinder Lobpreis machen. Es war so eine Art reinigende Wut, platzmachende Wut. Wut, die Ungerechtigkeit anprangert und nach Gerechtigkeit sucht. Und wenn ich die Geschichte so betrachte, dann passt dieser zornige Jesus doch wunderbar und eins zu eins zu dem liebenden Jesus. Denn die Liebe Gottes ist parteilich und die Liebe Gottes stellt sich auf die Seite von allen Menschen, damit alle Menschen das Recht haben, ihm zu begegnen und er alles aus dem Weg schafft, was diese Begegnung mit Gott verhindern könnte. Gerade in den letzten Monaten hat mich diese Seite von Jesus, die ganz klar Missstände benennt und auch ganz klar sich gegen Ungerechtigkeit positioniert, sehr beschäftigt. Die Seite von Jesus, die sich auf die Seite der Marginalisierten und Unterdrückten stellt und die Mächtigen und Etablierten anprangert. Einerseits, weil ich aktuell lerne, dass Wut auch positiv sein kann und nicht nur immer negativ ist. Und weil ich Missstände in Kirchen und auch in der Gesellschaft wahrnehme und dazu nicht schweigen kann und will. Ich habe euch noch einen Cartoon mitgebracht von David Hayward, der macht auf Instagram und anderen Plattformen als Naked Pastor verschiedene Cartoons und ich finde den so schön zusammenfassend. Auf der linken Seite sieht man Jesus, wie er gerade einen Tisch umschmeißt und Sachen von diesem Tisch runterfliegen. Und rechts daneben steht eine Person, die noch ein bisschen zögerlich an dem Tisch steht und so zu Jesus guckt, so ein bisschen fragend, soll ich jetzt? Und unten drunter steht, was Jesus in dem Moment auf dem Bild sagt, and now you just flip it like this. Und jetzt schmeißt du es so um. Also eine Ermutigung von Jesus an diese zögernde Person, hey, nimm den Mut zusammen und schmeiß diesen Tisch jetzt um. Für mich ist dieser Cartoon eine Erinnerung daran, dass wir als Christinnen und Christen dazu aufgerufen sind, uns klar zu positionieren. Gegen Ausbeutung, gegen Ungerechtigkeit, gegen Missstände in Kirchen und in der Gesellschaft. Dass wir auch klar benennen dürfen, hey, ich habe manchmal das Gefühl, dein Glaube ist nur noch äußere Form. Dass wir unsere Stimme erheben dürfen und sollen. Das ist für mich ein Teil dessen, dass ich nach Gottes Willen lebe und sein Wille eine Bedeutung in meinem Alltag hat. Dass ich an der Seite von Jesus mich einsetze für Gerechtigkeit, dafür, dass alle Menschen von der Liebe Gottes hören und davon profitieren. Ich möchte noch zwei Fragen an euch richten. Wo müssten wir mal metaphorisch Tische umschmeißen? Ich sage jetzt mal bewusst metaphorisch, weil so einen Tisch umzuschmeißen vielleicht nicht unbedingt das Gespräch eröffnet. Aber wo müssten wir vielleicht gerade in dieser aktuellen Welt metaphorisch die Tische umschmeißen und klar sagen, so kann es nicht weitergehen? Ich habe euch ein bisschen mit hineingenommen in zwei Aspekte von Jesus, die mich in meinem Glauben sehr beschäftigen und sehr beschäftigt haben, die mich so sehr von Jesus begeistern, dass ich mir denke, nie wieder in meinem Leben ohne. Einerseits die liebevolle Seite von ihm, die mir zeigt, er ist immer bei mir und niemals werde ich ohne ihn gehen. Und auf der anderen Seite die Seite von Jesus, die ganz klar sich positioniert und ganz klar auch sich für Gerechtigkeit einsetzt und gegen Ungerechtigkeit positioniert. Dass wir so viel Verschiedenes an Jesus erkennen können, macht Glauben an ihn und Beziehung mit ihm unglaublich spannend. Und ich ermutige dich, immer wieder genau hinzuschauen und auch die Teile von Jesus genauer anzuschauen, die dich beim ersten Hinsehen vielleicht stutzig machen, wie es bei mir die Geschichte der Tempelreinigung war. Amen.